So, ich bin ready.
Ich bin auch ready.
Wunderbar.
Und ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper. Diesmal live aus dem Schlosspark in Charlottenburg.
Absolut, mitten in der Natur, mit einem Grünen.
Genau. Wer bist du, was machst du und wie kommt es zum Gespräch?
Also zum Gespräch kommst, weil du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr, danke für die Einladung. Wir kennen uns ja über soziale Netzwerke, insbesondere genau. Über Insta. Und ich habe ein bisschen deine Arbeit hier auch schon verfolgt. Du hattest ja auch schon andere interessante Gesprächspartner. Habe mir heute zum Beispiel mal angehört, das ausführliche Gespräch mit meiner grünen Kollegin aus NRW, Katja Dörner. Mhm. Ja, ich bin Arndt Glocke, ich bin 49 Jahre alt, bin Landtagsabgeordneter der Grünen, komme aus Köln. Bin Fraktionsvorsitzender der Grünen Landtagsfraktion, einer von zweien. Wir haben ja immer Doppelspitzen bei den Grünen, zusammen mit Monika Düker aus Düsseldorf. Meine inhaltlichen Schwerpunkte sind Verkehrspolitik und Bauen und Wohnen. Und ich habe so ein zweites Standbein in Berlin, weil mein Mann Bundestagsabgeordneter ist und wir haben eine kleine schöne Wohnung hier in Charlottenburg, nicht weit vom Schloss. Und weil das Wetter so gut ist und weil dieser Charlottenburger Schlosspark einfach so wunderbar ist, haben wir uns einfach jetzt hier verabredet.
Genau, das kann man dann sogar auch auf schönen Bildern sehen, die du fleißig gemacht hast. Und genau, magst du kurz sagen, wer dein Mann ist?
Ja, mein Mann ist Sven Lehmann, auch Politiker bei den Grünen, Bundestagsabgeordneter, Sprecher für Sozialpolitik und Queer. Ja, genau.
Cool. Und ja, ihr lebt dann quasi die Hälfte des Jahres da, die Hälfte des Jahres hier? Oder wie läuft das bei euch mit Köln und Berlin?
Nein, also er lebt vor allem in den Sitzungswochen hier in Berlin. Mhm. Und ich bin fast durchgehend natürlich in Köln bzw. in Düsseldorf, mhm. Weil wir ja auch da nicht nur die Sitzungswochen im Landtag haben, sondern auch mein politischer Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen ist und ich meinen Wahlkreis in Köln habe und da eben auch viele Termine und Verpflichtungen und auch Freunde habe. Und von Zeit zu Zeit, jetzt sind wir ja gerade noch in der politischen Sommerpause, sind wir natürlich auch in Berlin. Ich finde Berlin eine unglaublich spannende, aufregende Stadt, habe ich schon immer gefunden, also auch bevor der Sven hier nach Berlin gegangen ist. Ich war schon in meiner Jugend regelmäßig in Berlin, erinnere mich noch an das Berlin kurz vorm Mauerfall bei einem evangelischen Kirchentag Ende der 80er Jahre, wo wir dann echt noch so West-Berlin, das alte West-Berlin erlebt haben und auch die vielen Jahre danach. Also ich fand Berlin immer total spannend und es gibt einfach hier auch politisch spannende Dinge zu beobachten. Ich habe jetzt mich vor einigen Wochen hier mit der grünen Chefin in Berlin getroffen, da haben wir die sogenannten Pop-Up-Bike-Lanes abgeradelt. Also Berlin ist ja sehr fortschrittlich in der Verkehrspolitik mit einer grünen Verkehrssenatorin und es gibt hier eine ganze Menge von geschützten Fahrradwegen und das ist ein Projekt, was ich unbedingt in Nordrhein-Westfalen auch voranbringen will und umsetzen will und deswegen ist auch ein Berlin-Besuch und das hier einfach mal mit dem Fahrrad zu erleben immer sehr lohnend.
Cool. Und ist das Fahrrad grundsätzlich dein liebstes Fortbewegungsmittel oder hast du noch andere Favoriten?
Also ich bin ein absoluter Fahrradfahrer und jetzt nicht erst, seitdem ich Politik mache. Mhm. Es gibt so ein bisschen so einen Hintergrund, familiär, weil mein Onkel in meiner Heimatstadt, das ist in Flotow in Ostwestfalen, also eine kleine Stadt an der Weser, so grob zwischen Minden und Bielefeld, der hatte da das lokale Fahrradgeschäft. Das hieß Fahrrad Glocke. Mhm. Und da habe ich auch mein erstes Rad bekommen und habe in meiner Kindheit schon, also ganz dünne oder ganz dunkel erinnere ich mich noch, habe damals mal einen Fahrradwettbewerb gewonnen von der Verkehrswacht, also eine Geschicklichkeitsfahrt und habe ein Fahrrad gewonnen und bin einfach schon ganz früh gerne Fahrrad gefahren und habe in Münster studiert. Mhm. Und Münster ist ja eine absolute Fahrradstadt, fast 40% Fahrrad im Verkehrsmix in der Innenstadt, ganz toll ausgebaute Fahrradwege in der Innenstadt und habe mich damals da eingesetzt. Ich war Sprecher der Grünen, der Münsteraner Grünen in meiner Studienzeit und wir haben da die Fahrradstation am Hauptbahnhof durchgesetzt. Damals standen die Räder total wild am Hauptbahnhof und wir haben gesagt, es braucht einfach einen guten Aufbewahrungsort und es ist bis heute die größte Fahrradstation bundesweit mit fast 5000 Rädern, die man da einstellen kann. Also Münster hat mich dann nochmal bestärkt in dieser Fahrradbegeisterung und ich finde Fahrradfahren einfach, also gar nicht nur wegen dieser ganzen Umweltfragen, sondern also man bewegt sich, ja, man ist an der frischen Luft, man kriegt unglaublich viel von der Stadt mit. Ja. Ich habe gar nichts gegen U-Bahn fahren oder auch gar nichts gegen Autofahren grundsätzlich, aber man ist an der frischen Luft, man kann ganz flexibel von A nach B kommen und es ist super für die Gesundheit und natürlich die ganze Klimaschutzfrage ist natürlich auch eine ganz wichtige.
Mhm. Ja, du musst wissen, du sprichst gerade mit mir und ich kann leider wegen meiner Gehirnblutung vor 7 Jahren nicht mehr Fahrrad fahren.
Oh, das ist natürlich bitter.
Genau. Das Lustige ist aber, wenn mein Gleichgewicht nicht funktioniert, aber Einradfahren funktioniert.
Einradfahren?
Ja, das ist total absurd.
Gemacht. Unglaublich.
Wegen der Koordination.
Total irgendwie. Auf die Klappe legen direkt.
Auch ich glaube, das würdest du hinkriegen, nur es ist halt Übungssache. Das hat bei mir auch ewig gedauert, aber genau, deshalb, ich bin immer so, ich habe ein Problem mit Fahrrädern, weil es halt einfach nicht mehr klappt. Mhm. Aber Einräder finde ich cool.
Einräder geht.
Und genau, ich meine, die kann man ja, also weißt du, ob man das darf im normalen öffentlichen Verkehr mit einem Einrad umherfahren? Ist das erlaubt oder ist das halt schwierig wegen Verkehrssicherheit?
Oh, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich habe mich so mit Thema Liegerad oder mit Lastenrädern beschäftigt, aber nicht mit Einrädern. Müsste ich ja mal informieren. Also das verbinde ich eher so mit
Zirkus, richtig?
Ja, mit Zirkus oder mit Geschicklichkeitsparcours oder irgendwas in der Richtung. Ja. Aber toll, ja, okay. Und das heißt, auch ein Liegerad wäre für dich auch keine Variante, oder?
Ich weiß es nicht, also die Überlegung gab es gar nicht so. Mhm. Also es war bei mir damals, dass ich in der Reha halt probiert habe, Fahrrad zu fahren. Ich bin die ganze Zeit zur Seite gefallen.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, nee, keine Lust mehr, das lasse ich sein. Aber ich bin im Kinderzirkus seit, weiß ich nicht, 16, 17 Jahren so. Und da bin ich mal Einrad gefahren. Da war ich so, okay, ich will das mal probieren. Das hat halt funktioniert, erstaunlicherweise. Und deshalb war ich dann immer so, naja, vielleicht kann man das ja in Berlin. Also ich habe tatsächlich auch hier am Brandenburger Tor schon ein paar Mal eine Familie gesehen, die mit Einrädern umhergefahren
ist. Das habe ich auch mal am Brandenburger Tor gesehen.
Genau.
Ja, eindeutig. Scheint
wahrscheinlich also, auch nur eine Familie ist, zu sein.
Keine Ahnung, aber die fuhren da immer dann durch diese verschiedenen Torbögen durch. Und,
genau. Ja. Genau. Und deshalb dachte ich mir, ist das überhaupt verkehrsmäßig erlaubt? Ist das verkehrstauglich? Aber dann recherchieren wir da vielleicht nochmal. Also, oder ich zumindest. Genau, aber jetzt hast du schon erzählt, Münster, und dann würde ich sagen, können wir, wie auch bei Katja schon im Interview, einfach ein bisschen chronologisch vielleicht durch dein Leben
gehen.
Wann hast du Abi gemacht? Weißt du noch, welche LKs und so du hattest? Und hattest du grundsätzlich eine coole Schulzeit oder fandest du es nicht so toll?
Also ich habe Abi 1990 gemacht, schon lange her, dieses Jahr 30 Jahre Abi. Wir wollten es auch groß feiern und jetzt ist Corona dazwischen gekommen. Ach, also es gab schon so eine WhatsApp-Planungsgruppe und dann haben wir das irgendwie jetzt erstmal auf Eis gelegt und machen es vielleicht nächstes Jahr.
Ja.
Ich bin gerne zur Schule gegangen auf jeden Fall. Schön. Das war für mich eine gute Zeit, jetzt gar nicht so sehr, weil ich irgendwie so ein unglaublich fleißiger Schüler war und immer alle meine Hausaufgaben hatte, sondern weil für mich Schule war so ein, also war so ein Lebensort. Ja. Ich bin da einfach also so ein Biotop, wo ich gerne unterwegs war. Ich hatte halt gute Freunde in der Schule. Ich habe mich in der Schülervertretung engagiert. Ich war in der Theatergruppe. Wir haben spannende Projekttage vorbereitet. So in meiner Zeit in der Schülervertretung haben wir dann auch so Seminare gemacht. Thema Regenwald war damals total wichtig. Also da war auch, was gerade ja wieder auch großes Thema ist, also mit diesem Bolsonaro und seinen ganzen Abholzungen. Das war auch schon Ende der 80er großes Thema. Da hat Sting, kennen vielleicht auch noch die Jüngeren, wissen noch, wer Sting ist als Sänger, der damals sehr erfolgreich war und der hat halt Konzerte für den Regenwald gegeben. Und dann haben wir Thema AIDS, war zum Beispiel ein ganz großes Thema zu der Zeit, haben wir auch ein Seminar zugemacht, mit Schülern diskutiert, was jetzt gerade in dieser Corona-Zeit mir nochmal bewusst wird. Also wie sehr damals auch diese Verunsicherung und die Aufregung war und wie schützt man sich und so. Das ist ja dann doch in den Jahren und Jahrzehnten danach aus den Medien fast verschwunden, das Thema. Und jetzt durch Corona wird mir nochmal klar, was es für eine unglaublich aufgeregte Zeit war. Und das fand alles statt bei mir in der Schule. Und die Lehrer haben das unterstützt. Und also nicht alle Lehrer, ich habe mich auch mit einigen echt gezofft. Es gab auch einige sehr unangenehme Zeitgenossen darunter. Es gab auch ziemlich rechte Lehrer, also die, wo man also wirklich den Eindruck hatte, dass die schon in der Nazizeit unterrichtet hatten. Also wo ich dann auch mich auch gewehrt habe gegen so gewisse Sachen. Aber es gab auch sehr, sehr coole, ganz entspannte, ganz tolle Lehrer. Und deswegen war mein Berufsziel eigentlich, als ich mit der Schule fertig war und Abi gemacht hatte, war selber Lehrer zu werden. Weil ich dachte, das, was ich positiv erlebt habe, also dass man gut mit Schülern arbeiten kann, dass man da fürs Leben Dinge auf den Weg geben kann, dass man gerne zur Schule geht, das wollte ich eigentlich weitergeben. Das war das Ziel.
Und welche Fächer hättest du dann nehmen wollen?
Also ich hätte Germanistik, also Deutsch und Geschichte machen wollen, habe das auch angefangen zu studieren, habe es aber nicht zu Ende gebracht.
Hast du dann direkt nach der Schule angefangen zu studieren?
Nee, das könnte man heute weil wir ja heute keine Wehrpflicht mehr haben.
Ach ja, stimmt.
Genau, wir reden vom letzten Jahrtausend. Und da war es so, dass man direkt nach dem Abi, also jedenfalls die Männer, ja eine Wehrpflicht hatten. Also entweder zur Bundeswehr ging, das kam für mich nicht in Frage aus politischen Gründen.
Ja.
Und ich habe dann Zivildienst gemacht und die Zivildienstzeit war damals noch, es waren 24 Monate, also es waren zwei Jahre. Heute hat man da sein Studium fast fertig mit Bachelor zumindest, also nicht ganz, aber fast.
Ja.
Und während der Zivildienstzeit bei mir war es allerdings so, durch die Deutsche Einheit, die dann kam 1990 und es gab einfach also sozusagen diese Ost-West-Geschichte und Kalter Krieg war vorbei, brauchte man auf einmal weniger Soldaten und da wurde der Wehrdienst dann verkürzt und auch meine Zivildienstzeit. Also es waren am Ende nur 18 Monate, die ich dann gemacht habe und nicht mehr 24. Aber also direkt nach der Schule irgendwie zum Studium starten, das konnten meine Freundinnen aus der Schule, aber es konnten halt nicht die Jungs. Und deswegen habe ich erstmal Zivildienst gemacht.
Ja. Hatten die Mädels dann so gesehen einen Vorsprung? Würdest du das so sehen oder eher nicht?
Ja, finde ich total. Mhm. Also was ich ihnen auch natürlich gegönnt habe, aber für mich war es eine traurige Geschichte, weil ich gute Freundinnen hatte, eine Reihe, also so eine Handvoll, aber wirklich guter Freundinnen. Und die sind dann direkt mal die eine ist nach Passau gegangen, die andere nach Paris zum Studieren, die andere nur ins Ruhrgebiet, aber trotzdem, sie waren erstmal weg. Ne? Ja. Und das war jetzt so eine Zeit, also ich bin heute ja ein Mensch, der auch durchaus mobil ist, aber wenn man aus so einer kleinen Ecke da in Ostwestfalen kommt, also Paris war schon eine ganz andere Welt. Und wir haben uns dann eigentlich nur noch Weihnachten mal gesehen, auf dem Weihnachtsmarkt oder kurz mal im Sommer auch, aber die waren einfach so aus meiner alltäglichen Realität verschwunden, die Frauen und die Mädels, die ich wirklich gern gemocht habe und mit denen ich viel zusammen auch unternommen habe, und wir hingen da einfach fest. Wenn ich es heute nochmal planen würde, würde ich meinen Zivildienst woanders machen. Dann hätte ich auch da direkt gesagt, komm, das war's, Abi, und dann gehe ich nach Berlin, mache hier bei der AIDS-Hilfe oder bei der Drogenhilfe oder wie auch immer Zivildienst. Das hatte ich damals nicht auf dem Schirm. Ich bin da wirklich da in der Ecke geblieben, habe Zivildienst in der Schwerbehindertenpflege gemacht. Das war für mich sehr, also sehr anspruchsvoll auch und sehr anstrengend, aber auch eine ganz spannende Erfahrung, weil es was ganz anderes war. Also nicht in der Schulbank und nicht irgendwie klug umherreden, sondern wirklich morgens um 7 kranken, alten Menschen die Windeln anlegen und füttern und so. Und das hat mir schon gut getan, die Zeit.
Es gibt ja jetzt gerade auch wieder eine laut werdende Debatte darum, ob sowas wieder eingeführt werden sollte, quasi. Also keine Wehrpflicht, aber dass ein freiwilliges soziales Jahr oder sowas verpflichtend wird. Fändest du das sinnvoll, also sofern es dann für alle Geschlechter wäre?
Ja, ich bin da so ein bisschen ambivalent, ehrlich gesagt. Also ich finde dieses Jahr, also was es ja auch gibt als freiwilliges soziales oder politisches Jahr, total gut. Wir haben bei mir im Büro jedes Jahr einen Menschen, jetzt gerade einen jungen Mann, jetzt kam natürlich Corona, deswegen ist er auch viel dann zu Hause geblieben, hat Homeoffice gemacht, aber ich habe das 3 Jahre bei mir im Fraktionsvorsitzendenbüro eben auch hautnah mitbekommen, waren 2 Jungs da, der eine arbeitet mittlerweile für mich, der Lukas, ist also mittlerweile Mitarbeiter von mir geworden, seit ein paar Monaten, und danach eine junge Frau und so, also das ist einfach eine tolle Erfahrung, und ich halte ehrlich gesagt von diesen so super geradlinigen Lebenswegen wenig. Also jeder soll das für sich selbst entscheiden. Ich habe keine Vorstellung davon, wie der perfekte Lebensweg ist. Aber ich glaube, wenn man erst mal 12 oder 13 Jahre zur Schule gegangen ist, und auch in Westfalen sind es ja demnächst auch zum Glück wieder 13, was ich auch richtig finde, dann einmal einen Break zu machen und zu sagen, man geht ein Jahr ins Ausland, man macht ein freiwilliges ökologisches Jahr, ein politisches Jahr, kümmert sich um, wie auch immer, sozial schwache Menschen, um kranke Menschen, geht auf eine Naturschutzstation etc. Das ist so eine wichtige Erfahrung, oder kann es jedenfalls sein, oder ist ein Jahr, wie auch immer, in Schweden oder in den USA, in irgendeiner Jugendeinrichtung, weil man sich nochmal ganz anders erlebt und erfährt. Also man ist von zu Hause raus, man ist mal von den Eltern weg, man muss neue Kontakte knüpfen, ist im wirklichen Leben mal angekommen. Das jetzt wieder verpflichtend zu machen, wir sind von der Wehrpflicht weg, ich bin da nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Es braucht auf jeden Fall ganz viel Motivation, dass junge Leute sowas machen, auch also Informationen in der Schulzeit, was es da für Möglichkeiten gibt, und es braucht auf jeden Fall auch mehr Plätze und mehr Angebote, also dass alle, die das machen wollen, das auch machen können, und die sich für Wehrdienst entscheiden, das sind ja mittlerweile auch Frauen und Männer, zu meiner Zeit gab es ja nur Männer in der Bundeswehr. Super, dass es auch eben für alle Geschlechter offen ist und dass es alles liberaler geworden sind, dass also auch Menschen, ob jetzt Transsexuelle oder Lesben und Schwule in der Bundeswehr auch akzeptiert sind. Da hat sich ja viel geändert zum Glück. So, also es braucht einfach da viel mehr Informationen und Angebote, ob man das wieder verpflichtend macht. Da habe ich so meine Fragezeichen.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich meine, das heißt ja auch alles nicht umsonst freiwilliges Jahr.
Genau.
Sei es ökologisch oder sozial. Deshalb, und Thema nicht ganz geradlinige Lebensläufe finde ich auch vernünftig, weil man kann sich ja während der Schulzeit nicht ganz so sehr ausprobieren. Und deshalb finde ich das dann auch nicht schlimm, wenn man das dann in seinen 20ern oder sowas macht. Genau, und dann hast du angefangen zu studieren, und bis zu welchem Semester bist du gekommen?
Ah, ich bin bis ins Hauptstudium gekommen. Ich habe es nicht wirklich nicht beendet. Im Nachhinein hat mich das gewurmt und ich würde es auch heute anders machen.
Ja.
Damals hatte es so seine Gründe. Ich habe erstmal ja mit Lehramt angefangen, das habe ich ja erzählt. Ja. Und ich musste für das Geschichtsstudium die komplette Lateinlernerei nachholen. Also ich habe 4 Jahre Latein gehabt. Das hieß damals Kleines Latinum, das gibt es heute gar nicht mehr.
Ach echt?
Ja, ja. Nee, heute gibt es nur noch das Latinum in der Schule.
Okay, ich habe das in meiner Schulzeit beides noch gehört, aber ich weiß nicht.
Also in NRW gibt es jedenfalls nicht mehr. Okay, also da hat man, wenn man einmal Latein hat und das abschließt, dann heißt es Latinum. Mhm. Damals gab es halt 4 Jahre, also von der 7. bis zur 10. Klasse Latein. Das habe ich ehrlich gesagt damals nur gemacht, weil alle meine Freunde und Leute, die ich gerne in der Schule mochte, die haben alle Latein genommen. Ja. Ich fand Französisch spannender, aber damit wäre ich in eine andere Klasse gekommen und vor allem mit Leuten, die ich damals, das sind halt so Fragen, die man halt mit 14, 15 hat. Heute würde man das anders beantworten. Und das eine Jahr, 11.1, habe ich nicht mehr Latein gemacht, obwohl ich mit einer 3 abgeschlossen hatte. Also die 4 Minus hätte ich auf jeden Fall noch hingekriegt.
Ja.
So, und dann waren ja die Jahre ins Land gegangen und dann konnte ich das nicht mehr anrechnen lassen. Also es kam ja der Zivildienst dann noch. Also ich war ja dann mehrere Jahre raus aus der Schule und musste dann 4 Semester jeden Morgen von 7.30 Uhr bis 9 Latein bei den evangelischen Theologen machen. Und ich war gerade von meinen Eltern raus, ich hatte meine erste eigene Bude. Das war so die Zeit von meinem schwulen Coming Out. Und ich war mal auf mich allein gestellt und wirklich jeden Morgen von 7.30 Uhr bis 9, 2 Jahre hätte ich es machen müssen. Das habe ich irgendwie nicht auf die Kette gekriegt, ehrlich gesagt. Ich fand Latein sowieso ätzend und habe mich nur im Nachhinein geärgert, dass ich dieses halbe Jahr in der 11.1 nicht gemacht habe. Ja. Weil das hätte mir, dann hätte man es mir angerechnet und dann hätte ich es für das Geschichtsstudium auch nicht nachholen müssen. Und dann habe ich einfach Geschichte geschmissen und habe einen Magisterstudiengang gemacht, also Politikwissenschaften.
Ach cool.
Soziologie und Pädagogik. Habe das auch gerne gemacht, bis tief ins Hauptstudium rein.
Ja.
Und hatte dann eine Situation, Lebenssituation. Heute würde ich es anders machen. Im Nachhinein ist man klüger. Ich hatte Stress mit meinem ersten langjährigen Freund. Das lief nicht mehr so gut, mit dem habe ich auch zusammengelebt. Und ich hatte ein Stellenangebot von einer grünen Bundestagsabgeordneten, Kerstin Müller, damals Fraktionsvorsitzende im Bundestag zusammen mit Joschka Fischer. Und Kölner Abgeordnete, die ich damals sehr mochte. Also wir mögen uns heute noch, treffen uns auch morgen hier in Berlin zum Kaffee trinken. Also sind bis heute befreundet. Und die suchte für ihr Kölner Büro einen Wahlkreismitarbeiter. Das war zu der Zeit, wo der Bundestag von Bonn nach Berlin umgezogen ist. Und ihr damaliger Mitarbeiter ging mit nach Berlin und sie wussten nicht, wer das machen sollte. So, und ich hatte gerade, also Studium war so lala, Stress mit dem Freund und hatte Lust auf politische Arbeiten. Also ich habe immer mich schon politisch engagiert auch, ehrenamtlich, aber nie eben beruflich und konnte diese Stelle machen. Und dann habe ich mich entschieden, nach Köln umzuziehen und habe aber immer die Option gehabt, mein Studium weiterzumachen. Das Ding war nur damals, das war vor Bachelor, Master, es gab noch nicht diese durchkoordinierten Studiengänge, die man heute hat, diese Vergleichbarkeit von Studiengängen. Und der Schwerpunkt an der Kölner Uni war Europa. Ganz klar, also europäischer Politikwissenschaftsstudiengang. In Münster war es Innenpolitik. Und ich konnte eine Reihe von Scheinen, die ich damals gemacht habe, da nicht anrechnen lassen und hätte vieles nachholen müssen noch. Und dann hatte ich halt diese halbe Stelle schon, war selber politisch engagiert. Wir hatten gerade die Grüne Jugend NRW gegründet, also als Jugendverband. Da habe ich mich sehr, sehr drum bemüht und mich engagiert. Bin da auch total stolz drauf, weil es das bis heute gibt die und die sind da total fleißig und ganz viele von den Leuten, die danach gekommen sind, sind mittlerweile im Landtag oder Bundestag, die dann bei der Grünen Jugend engagiert waren. Und also ich habe ganz viele praktische Sachen schon gemacht und hätte dann für dieses Studium nochmal mich richtig reinknien müssen. Und das habe ich damals nicht gepackt. Heute habe ich ein viel organisierteres Leben, bin ja einfach anders drauf, aber damals so mit Mitte, Ende 20 habe ich das nicht hinbekommen. Und deswegen, also Studium ohne Abschluss, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass das Studium mir nichts gebracht hat, weil ich habe da schon viel gelernt, ich habe auch meine Scheine gemacht. Ich habe auch so eine ganze Reihe von so Kursen gemacht, wo wir mit den Dozenten, also selbstorganisierte Studienkurse, also zu Themen, die wir uns selber rausgesucht haben, Studienseminare gemacht und also dieses ganze wissenschaftliche Arbeiten war mir schon wichtig. So, und da habe ich für meine heutige Zeit schon, also für meine heutige Arbeit einiges rausgezogen, aber ich habe halt nicht sozusagen den abgeschlossenen Magisterstudiengang. Ich hätte heute ein abgeschlossenes Bachelorstudium. Also weil ich habe ein Grundstudium absolviert. Und diese Bachelor-Master-Sache gab es halt noch nicht. Die kam ja Anfang der 2000er Jahre. Da war ich gerade aus der Uni raus. Deswegen, heute hätte ich einen Studienabschluss. Damals habe ich ihn nicht gemacht. So ist es halt.
Naja, aber dann bist du quasi darüber direkt in die Berufswelt eingestiegen. Über die Grünen.
Genau, das war ja eher jetzt Zufall mit dem Job. Also, dass das jetzt gerade frei wurde. Ich habe ja nicht aktiv danach gesucht, sondern es gab einfach das Angebot, die Frage, willst du das machen? Und dann passte das für mich zusammen. Es war eine unglaublich spannende Zeit. Es war die erste rot-grüne Bundesregierung. Die war ja im Herbst, Winter 98 gestartet. Ich bin im Frühjahr 99 bei der Kerstin Müller angefangen. Sie war vorher mit Joschka Fischer zusammen Fraktionsvorsitzende. Jetzt wurde Joschka Fischer Außenminister.
Das ist der mit den Turnschuhen, ne?
Genau, das war der mit den Turnschuhen. Die Turnschuhe gab es allerdings vorher schon. Er war ja der erste grüne Minister überhaupt. Mitte der 80er Jahre in Hessen, Umweltminister damals. Und weil er, also der ist ja schon so ein bisschen auch immer so ein Widerständler gewesen, so ein kleiner Anarcho. Und wollte, glaube ich, das so ein bisschen brechen, die Spießigkeit von so einer Amtseinführung. Das war ja bei seiner Vereidigung im Landtag, wo er da die Eidesformel sprechen musste. Und da hat er eben weiße Nike-Sneaker angehabt. Heute total wieder trendy. Also die Sachen von Mitte der 80er laufen ja gerade wieder super.
Und die ganzen Adidas-Nike-Jogging-Dinger,
absolut.
Sind das die?
Absolut. Er hatte weiße, was war das, Air Jordan oder so ähnlich hießen die. Also die stehen heute auf jeden Fall im Deutschen Ledermuseum in Offenbach.
Okay.
Und also ich meine, dadurch, dass du es jetzt alleine schon weißt, das Ganze ist 35 Jahre her, zeigt ja, dass das bis heute ein geschichtliches Symbol war, der Turnschuhminister. Aber in der Zeit war Joschka Fischer ja ein ganz schick angezogener Typ im Zweireiher Lederschuhe, Siegelring und etc. Ich habe allerdings ein Erlebnis mal mit ihm gehabt, wo ich gesehen habe, dass auch das nur Fassade war.
Oh, ich bin gespannt. Jetzt die Insider.
Ja, das war hier auch in Berlin. Es war ein Weihnachtsessen von der Kerstin Müller. Vielleicht mein erstes oder zweites bei ihr. Also im Jahr 2000 wird es vielleicht gewesen sein. Auf jeden Fall bei einem sehr guten Italiener am Prenzlauer Berg war das ganze Büroteam verabredet. Ich war ein bisschen eher da, ein bisschen früher. Aber die U-Bahn kam ein bisschen eher, wie auch immer. Ja. Ging da also eher in diesen Laden rein und guckte mich so ein bisschen suchend um und entdeckte dann jemanden, wo ich im ersten Moment dachte, ah ja, grüner sozusagen. Ja. Ja. Und dann saß halt da jemand mit zerrissener Jeans, also mit so aufgerissener Jeans, hellen Holzfäller-Boots, diesen kanadischen, so einem Karohemd, auch ein bisschen aufgeknöpft, mit einer gut aussehenden Frau gegenüber, Flasche Rotwein auf dem Tisch. Und das war Joschka Fischer.
Ach krass.
So, das war in der Zeit, wo er Außenminister war, also wo man ihn von diesen offiziellen Auftritten immer im schicken schwarzen Anzug kannte. Und das war er halt privat, was ich ja total richtig finde und in Ordnung finde, dass jemand auch ein Privatleben hat. Wahrscheinlich saßen irgendwie im Hintergrund, das konnte ich jetzt nicht genau sehen, auch zwei, drei Sicherheitsbeamte, weil er mit Sicherheit dann nicht alleine im Lokal gesessen haben.
Das glaube ich auch.
Und ich habe dann einfach gefragt, wo unser Tisch denn ist. Und er war halt in einer anderen Ecke vom Lokal und dann kamen auch meine Kollegen. Aber das war halt ein spannender Anblick. Ja? Ich dachte irgendwie, komisch, den kennst du doch, aber noch nicht so, wie er da aussieht.
Aber habt ihr dann auch irgendwie, kamt ihr ins Gespräch oder so?
Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Der kannte mich auch nicht und ich fand das jetzt auch irgendwie vermessen, den Anzug quatschen. Und der war auch wirklich mit dieser Frau, das sah man auch.
Okay. Die hatten auch ein Date.
Ja, vielleicht hatten sie ein Date oder vielleicht war es auch nur eine gute Freundin von ihm.
Okay.
Also da jetzt zu fragen, hallo Herr Fischer, ich bin übrigens auch grüner und wo ist denn der Tisch von der Kerstin Müller? Das hätte ich jetzt, das fand ich irgendwie unpassend.
Ja. So. Okay, nee, nur ist ja witzig, weil wenn die waren beide zusammen Fraktionsvorsitzende.
Ja.
Und
zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr.
Da
war,
so, okay.
Zu dem Zeitpunkt war sie mit Retzo Schlauch zusammen, Fraktionsvorsitzende. Sie war das die 4 Jahre, bevor Rot-Grün kam. Und dann wurde Joschka Fischer Außenminister und dann hat sie das nochmal die nächsten Jahre weitergemacht und dann mit einem neuen Kollegen.
Ja. Okay, nur ich dachte, das wäre halt witzig, wenn beide unabhängig voneinander beim gleichen Italiener am gleichen Tag essen.
Ja, das war so. Ja. Also die haben sich auch begrüßt beim Reinkommen.
Ja.
Nur ich als kleiner Kölner Mitarbeiter wollte dann nicht sagen, heute habe ich natürlich, wenn ich jetzt Jens Spahn treffen würde oder irgendwen, bei Angela Merkel hätte ich auch Respekt, die kenne ich auch nicht persönlich, aber ich kam da einfach rein und ich spreche da nicht Joschka Fischer an und sage, hey, wo ist der Tisch von Kerstin Müller? Weil, also Joschka Fischer war ein guter Minister, aber es war irgendwie nicht so ein richtig netter Typ, das wusste man auch. Und ich hatte jetzt auch keine Lust, dass er mir sagt, dass er mich von oben bis unten anguckt und sagt, hör mal Junge, jetzt geh mal weiter, ja, ich bin hier gerade am Flirten oder so.
Ja. Nee, den Abend vom Außenminister vermiesen lassen muss man dann auch nicht.
Nein.
Ja. Ich habe auch eine witzige Story. Ich war mit Freunden in Berlin-Mitte unterwegs, ich glaube sogar am Valentinstag. Und wir waren irgendwie in einer Kneipe am Schiffbauerdamm und dann kamen wir einfach nicht über die Straße, über die Friedrichstraße. Die ist ja mit Trams und so immer super voll. Und dann kamen Staatslimousinen vorgefahren.
Okay.
Ich war so, na Moment, wollen wir mal gucken, wer das ist. Und dann haben wir halt gesehen, wie Joachim Gauck und Daniela Schad da angefahren kamen fürs Valentinstagsdinner.
Oh.
Aber auch schon um 23 Uhr.
Doch so früh?
Da waren wir auch, okay, naja, mein Gott. Aber genau, das ist meine Geschichte, wie ich da mal zufällig jemanden gesehen habe.
Ja, spannend.
Und für die ging es dann in den Grill Royal.
In den Grill Royal, ja, was gibt's Schöneres zum Valentinstag?
Ja, aber das hat mich ein bisschen gewundert, weil irgendwie, die hätte ich da nicht so gesehen vom vom Ambiente her.
Ja.
Ich weiß nicht, ich finde, also warst du schon mal im Grill Royal mit Sicherheit?
Ich kenne es von außen, ich war nicht dran. Nee.
Weil ich war tatsächlich 2-3 Mal drin und ich finde, es gibt schönere Orte. So, deshalb hat mich das überrascht, da einfach so, das war zu dem Zeitpunkt auch schon ehemaliger Bundespräsident gesehen zu haben.
Und er war nicht mehr im Amt?
Nee,
okay.
Aber trotzdem mit Blaulicht und 2 Autos vorgefahren, okay. Und hat mich auch sehr verwundert.
Das wundert mich jetzt auch.
Ja.
Also man hat immer noch sein Büro, das weiß ich.
Mhm.
Und beim Gauk gibt es gibt's, bei mir einen kleinen Bezug, weil ich nämlich, Johannes heißt er, den ich aus dem Studium, Politikwissenschaftenstudium in Münster kenne, also Johannes Sturm heißt der, der macht hat damals schon sein Bundespräsidentenbüro gemacht und ist heute immer noch sein Büroleiter.
Ach,
also es
cool.
gibt immer noch, also bis ein Bundespräsident stirbt, hat man immer noch ein kleines Büro, weil man immer noch Termine wahrnimmt, also so Wohltätigkeitstermine oder irgendwelche Preisverleihungen macht oder so. Aber dass der jetzt immer noch mit Blaulicht um die Ecke kommt, das...
Ja, war absurd.
Okay,
so, ich meine, vor allem der Anlass war offensichtlich, dass sie einfach nur essen gehen.
Ja, 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 okay.
Naja.
Ja, fragt man sich ja für sein eigenes Leben auch, möchte man sowas oder nicht? Oder, also ich finde es immer noch, und da bin ich zum Glück in der Position, dass ich zwar ein politisches Amt bekleide, aber dass ich, dass wir zum Beispiel hier entspannt im Park sitzen können oder was auch immer, dass ich gestern mit dem Fahrrad abends durch den Grunewald zum Schwimmen gefahren bin und dass da jetzt nicht irgendwelche, also das ist ja immer eine Frage, wie viel Einschränkung kann man auch ertragen.
Ja.
So, und das finde ich jetzt ehrlich gesagt, wenn man mal beim Grill Royal essen geht, dann direkt mit Polizei vorfahren, das wäre mir zu anstrengend, ehrlich gesagt.
Ja, ich stelle mir das auch wirklich anstrengend vor, wenn man überhaupt so krass in der Öffentlichkeit steht, dass man nicht mehr alleine rausgehen kann und gar nicht die Möglichkeit hat.
Ja, ja, absolut.
Warte mal, jetzt waren wir bei Studium, Politik und dann kam Berlin wann? In welchem Jahr?
Berlin kam.
Beziehungsweise ja.
Bei mir erst anders. Sozusagen anders. aber ich kann es ja so ein bisschen chronologisch weiter erzählen.
Ja, gerne.
Also der Job war dann ja bei der Kerstin Müller und dann kam noch ein anderer Job dazu. Also irgendwann habe ich mich dann entschieden, wirklich mein Studium zu schmeißen. Und,
wie viele schlaflose Nächte gab es vor der Entscheidung? Das würde mich tatsächlich mal interessieren.
Ah, schon viele.
Mhm.
So, weil ich das. Also ich habe ich ja erzählt, gerne zur Schule gegangen, habe auch ein gutes Abi gemacht, habe auch alle anderen Sachen, die man so macht, also von Führerschein über Zivildienst etc. alles sozusagen irgendwie absolviert und hätte eigentlich auch gerne einen Studienabschluss gemacht, aber dann war ja diese Köln-Geschichte und dann gab es noch eine Option für mich, die ich dann auch angenommen habe, aber damit war dann auch klar, dass für mich das Studium nicht mehr beendet wird, dass nämlich gab noch einen zweiten Kölner Abgeordneten zu der Zeit, lange, der ist jetzt ja gerade mal nicht mehr im Bundestag dabei, Volker Beck, der sich ja sehr für Schwulenrechte eingesetzt hat auch und die als wirklich krönenden Abschluss seiner ganzen Laufbahn noch 2017 die Ehe für alle im Bundestag erlebt hat, diesen historischen Moment.
Wo da gibt es auch schöne Bilder von.
Ja, finde ich auch, oder?
Ja.
Dieses Konfetti-Erlebnis. Und dafür hat er wirklich Jahre gekämpft und der war auch Kölner Abgeordneter und auch er hatte ein Büro. Und dann gab es da auch einen Mitarbeiterwechsel und das war unbesetzt und dann habe ich einfach gesagt, ich kann beides machen. Das waren beides 2 halbe Stellen und dann hatte ich eben eine volle. Habe das auch dann 2 Jahre gemacht und damit war aber klar, also wer voll arbeitet, vor allem für so 2 auch hochkarätige grüne Politiker, die eben auch viel Anforderungen hatten, also auch Wahlkampfpräsenz, Begleitung von Terminen, Vorbereitung von Presse, Sachen, auch Vorbereitung von Bürgergesprächen etc. Also die haben schon Wert drauf gelegt, dass das alles gut lief.
Mhm.
Und damit war klar, es gibt einfach keine Chance, nebenbei noch ein Studium durchzuziehen. Und da habe ich dann auch für mich entschieden, das war es dann. Den Makel habe ich halt im Leben. Vieles andere ist gut gelaufen, so ist es halt. Und dann gab es für mich eine wichtige Entscheidung. Ich habe ja selber nebenbei weiter Politik gemacht. Ich war im Landesvorstand der Grünen schon ehrenamtlich aktiv. Beisitzer nannte man das. Ich habe die Grüne Jugend gegründet, das hatte ich ja eben auch gesagt. Habe mich um einige Themen gekümmert, um Hochschulpolitik. Auch in dem Queerbereich einiges gemacht, im Bereich Demokratie und Recht. Und dann hatten wir die Landtagswahl 2005.
Mhm.
Da habe ich mich das erste Mal wirklich um ein Mandat selber bemüht, sozusagen. Habe kandidiert, Listenaufstellungsparteitag bei den Grünen, habe einen Platz bekommen, Platz 22 war das damals auf der Landesliste. Mit den Umfragewerten, die wir vor der Wahl hatten, von 10-11% hätte das auch prima geklappt.
Mhm.
Also es hat prima geklappt. Ich wäre damit dabei gewesen 2005 im Landtag. Und dann gab es ein ganz turbulentes politisches Frühjahr 2005. Das war nämlich, als die Hartz-Gesetze in Kraft getreten sind, Hartz IV.
Ah ja.
Und als man rausgefunden hatte, dass Joschka Fischer eine Vergangenheit als militanter Frankfurter Anarcho hatte, der auch Polizisten tätlich angegriffen hatte. Hat sich alles irgendwie versendet heutzutage, aber damals war es ein großes Thema.
Ja.
Und die Grünen sind ganz dramatisch in den Umfragen abgestürzt damals.
Okay.
Von 10% und wir hatten dann bei der Landtagswahl am Wahltag nur noch 6,5%.
Gibt es da auch eine 5%-Hürde eigentlich beim Landtag?
Ja, ja, beim Landtag auch. Ah. Genau, genau.
Also sogar echt eine knappe
Nummer. Es war eine knappe Nummer damals, überhaupt reinzukommen. Mhm. Es sind dann auch nur 12 Grüne in den Landtag gekommen. Mhm. Ich brauchte mich gar nicht ärgern mit Platz 22. Ja. Also das war so weit entfernt, dass ich, also wenn es jetzt Platz 13 gewesen wäre oder 14, dann sagen wir so, okay. Aber dann war es ganz weit weg. Aber es war eben ein absoluter Einschnitt bei den NRW-Grünen.
Mhm.
Die führenden Leute sind dann eben auch nach der Wahl gegangen. Also Bärbel Höhn war beispielsweise damals Umweltministerin Nordrhein-Westfalen, die hat dann für den Bundestag kandidiert.
Mhm.
Michael Vesper ist ausgeschieden und wurde dann Generalsekretär beim Deutschen Olympischen Sportverband.
Ah, ja.
Und dann war die große Frage, wer leitet denn den Landesverband der Grünen? Also wer wird Landesvorsitzender? Wer baut diesen Laden neu auf? Wer sorgt dafür, dass jetzt neue Kräfte nach vorne kommen, dass man wieder Themen setzt, dass man Oppositionsarbeit macht und so weiter? Und da hatten halt Leute ein Auge auf mich geworfen.
Ach,
ja, so als dann noch jüngerer und unverbrauchter und jemand, der es auch für den Landtag jetzt nicht geschafft hatte, aber der einen guten Wahlkampf gemacht hatte. Genau, ich hatte damals 2005 das mit Abstand beste Einzelergebnis von 120 Bewerbern. Also wir hatten 120 Wahlkreise und ich hatte fast 20% in Köln.
Wow.
6% landesweit, 20% bei Herrn Klocke in Köln. Das war schon, also ne, das war jetzt nicht das einzige Argument, aber es war schon gut. Also irgendwas musste er ja vernünftig gemacht haben.
Ja.
Und dann habe ich mich halt beworben und bin zusammen mit Daniela Schneckenburger aus Dortmund, heute Oberbürgermeisterkandidatin der Grünen in Dortmund.
Hm.
Wir haben ja bald Kommunalwahl Mitte September.
Genau, am 13. Ne?
13.09. genau. Und wir beide waren dann von 2006 Jahresanfang bis im Sommer 2010 Landesvorsitzende. Und das war eine gute Zeit für mich.
Ja.
Also nicht nur für mich, sondern ich würde auch sagen für die Grünen.
Ich hoffe es doch.
Ja, würde ich schon für mich schon sagen. Also wir haben den Laden wirklich neu aufgebaut und hatten dann bei der Landtagswahl 2010, also das war jetzt die Wahl nach dieser Pleite, haben wir uns im Ergebnis verdoppelt von 6% auf 12%, haben die damalige Regierung unter Rüttgers Schwarz-Gelb abgelöst. Die hatten keine Mehrheit mehr am Wahlabend und haben dann zusammen mit der SPD eine neue Landesregierung gebildet.
Ja.
Hannelore Kraft wurde Ministerpräsidentin.
Mhm.
Ich war im Landtag,
hatte
natürlich einen besseren Listenplatz dann.
Ja.
Und also dieser Neuaufbau sozusagen, das war mir ein großes Anliegen.
Mhm.
Also Mitgliederwerbung zu machen, wieder Themen zu setzen. Viel zur Verkehrspolitik damals gearbeitet. Das waren so meine ersten Engagements in dem Bereich auch. Und dafür zu sorgen, dass man überhaupt wieder so einen Laden in Schwung kriegt.
Mhm.
Und dann habe ich halt bei der Landtagswahl 2010 kandidiert wieder. Dann nicht auf Platz 22, sondern auf Platz 6, also weiter vorne.
Ja.
Und bin dann halt das erste Mal auch in den Landtag gewählt worden.
Cool. Und da bist du immer noch?
Da bin ich immer noch, seit 10 Jahren, genau. Also jetzt genau 10 Jahre, weil vor kurzem gab es mal, es gibt ja immer bei Facebook dieses, was ich heute vor 10 Jahren gemacht habe.
Ja.
Da erinnert man sich dann dran und dann gab es eben ein Foto von meiner ersten Landtagssitzung.
Mhm.
Auch da mit einer kleinen Anekdote, jetzt nicht so groß wie bei Joschka Fischer, aber eine CDU-Kollegin, jetzt denkt man ja immer CDU, konservativ und vielleicht ein bisschen bieder etc.
Mhm.
Und das war, sie heißt Andrea Milz aus dem Rhein-Sieg-Kreis, eine nette Kollegin. Mit einem schrillen grünen Kleid und sie hatte sich auf den Kopf, passend zur ersten Sitzung, hatte sie sich den Drachenfels modellieren lassen. Das ist ein Wahrzeichen im Rheinland, also so eine alte verfallene Burg und sie hatte so ganz viele Weinblätter in den Haaren und hatte dann oben diese verfallene Burg auf dem Kopf und ich war im schicken Anzug.
Ja.
Und dann haben wir dieses Foto gemacht. Und wenn man das sieht, einmal CDU, einmal Grüne, würden wahrscheinlich die meisten Leute sagen,
umgekehrt, ne?
Ja, dass der Herr ist der CDUler und diese schrille Person, die vielleicht ein bisschen wie Claudia Roth aussieht, das ist die Grüne. Aber es war andersrum. Und dieses Foto habe ich halt bei Facebook gepostet und das gab es jetzt gerade vor ein paar Wochen nach dem Motto, was sie heute vor 10 Jahren gemacht haben. Also ich bin seit 10 Jahren Abgeordneter, habe die meiste Zeit Fachpolitik gemacht, also mich um Verkehrsthemen gekümmert. Also Fahrrad, natürlich habe ich ja eben schon ausführlich gesagt, aber auch die ganzen Fragen von Straßenbau, ÖPNV-Ausbau, Luftverkehrsthemen, Wasser, also die ganzen Fragen auch Kanalausbau und was da eben auch wichtige Transportrouten natürlich in Nordrhein-Westfalen mit den Kanälen und so. Und bin 2017 auch wieder nach einer Wahlniederlage, auch wieder nur 6% für die Grünen, hat sich wiederholt, das Drama sozusagen von 2005.
Mhm.
Auch da war dann die Frage, wer macht den Neuaufbau? wir brauchen neue Gesichter.
Ja.
Und bin dann Fraktionsvorsitzender der Grünen geworden.
Okay.
Gemeinsam auch wieder in der Doppelspitze mit einer Frau, mit Monika Düker aus Düsseldorf, die auch vorher schon Abgeordnete war, sich um Innenpolitik und Flüchtlingsthemen gekümmert hat. Und wir sind seitdem die Doppelspitze der NRW-Landtagsfraktion.
Okay, cool. Und wie sieht da so der Alltag aus? Was sind so die Aufgaben, die einem Fraktionsvorsitzenden zufallen?
Ja, also sehr vielfältig. Natürlich jetzt alle Themen. Ich mache jetzt nicht nur Verkehrspolitik und Bauen und Wohnen, obwohl ich diese Sprecherfunktion behalten habe. Vor allen Dingen, weil wir eine sehr kleine Fraktion sind. Wir sind nur noch 14.
Oh, okay.
Die Fraktion davor waren 29.
Ja, gut.
Da konnte auch ein Fraktionsvorsitzender einfach mal Fraktionsvorsitzender sein. Und dann gab es halt Fachsprecher für alle Themen. Und ich mache halt meine Themen weiter. Aber man muss sich natürlich um alles kümmern. Und wenn man jetzt zum Beispiel den heutigen Tag sieht, ich habe mich heute damit beschäftigt, dass der NRW-Ministerpräsident heute in Griechenland Flüchtlingslager besucht und da einige Thesen zum Thema gebracht hat. Und dann muss man das natürlich medial einschätzen, die Frage sozusagen, was sind unsere Forderungen in der Flüchtlingspolitik, was bringt man jetzt als Grüne zu diesem Thema mal raus, wie reagiert man da in der Presse. Also das ganze Spektrum wirklich der ganzen Themen, der Klimathemen beispielsweise, das war im letzten Jahr ein sehr, sehr großes Thema mit Fridays for Future, mit den großen Protesten, mit den großen Demonstrationen. Ja. Also Klimaschutz ist für die Grünen immer ein wichtiges Thema gewesen. Wir haben 1990, als ich bei den Grünen ja eingetreten bin, gab es schon einen Wahlkampf damals zum Thema. Da gab es ja schon die ersten Studien, dass dieser Klimawandel halt ansteht und dass die Erderwärmung droht.
Mhm.
Und dann haben wir einen Wahlkampf gemacht, alle reden von Deutschland. Das war das Jahr der Deutschen Einheit. Wir reden vom Klima.
Ja.
Das fanden die Leute eher bekloppt, weil damals das Bewusstsein noch gar nicht da war.
Mhm.
Und das Thema Deutsche Einheit und wie organisiert man jetzt diese Verbindung der beiden deutschen Staaten, das hat die Leute sehr beschäftigt.
War so wahrscheinlich auch echt omnipräsent, oder?
Genau, das war absolut omnipräsent und die Grünen haben sich irgendwie ums Thema gedrückt und haben dann einen Wahlkampf zum Thema Klimaschutz gemacht, was an sich total wichtig war, auch damals schon. Vor allem damals hätte man noch viele Sachen aufhalten können, die man heute nicht mehr verhindern kann. Aber die Leute haben das damit bestraft, dass die Grünen damals aus dem Bundestag rausgeflogen sind. Mit 4,8% unter der 5%-Hürde durch. So, aber das Thema ist ja in den letzten Jahren absolut relevant geworden und gerade weil sich auch ganz viele Menschen dafür engagieren, ganz viele junge Menschen auch engagieren.
Mhm.
Klimaschutz schafft auch Jobs. Wir haben ja heutzutage, das wäre undenkbar gewesen, ich erinnere mich noch so an Studien in den 90er Jahren, wo man gesagt hat, also 5% aus erneuerbaren Quellen, das könnte man schaffen.
Mhm.
Wenn man ganz viel Ausbau auch macht, auch Wasserkraftwerke und Solar etc., eventuell könnte man das schaffen, 10%. Ja.
Ja.
Heute haben wir über 50% Strom im, also in unserem Mix der Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen und streben jetzt ja an, dass wir das bis 2038 auch hinbekommen, 100% aus erneuerbaren Quellen zu schaffen. Und diese ganzen Schritte sind ja dazwischen gekommen. Aber du hast ja gefragt, was macht ein Fraktionsvorsitzender? Er kümmert sich eben nicht nur um die Themen, die ihm komplett am Herzen liegen, sondern muss sich eben um alles andere kümmern, auch um die ganze Organisation der Fraktion, also um die personelle Aufstellung. Mitarbeiterfragen, wie stellen wir sozusagen die Arbeit in der Fraktion auf, mit welchen Themen gehen wir nach draußen, Kampagnenthemen, die Zusammenarbeit natürlich mit anderen Landtagsfraktionen, also die Konkurrenz und auch die Abgrenzung inhaltlich, aber natürlich auch, es gibt ja auch verbindende Gespräche, jetzt gerade in dieser Corona-Zeit gab es ja ganz viel, was man auch untereinander besprochen hat, bei der Infektionslage beispielsweise, also wie gehen wir damit um, Austausch auch mit der aktuellen Landesregierung, mit den Fraktionsvorsitzenden von CDU und FDP, mit den Ministern. Also es ist ein sehr, sehr weites Feld von Aufgaben, von Sachen, die mir auch am Herzen liegen, selber mit Themen im Wahlkreis, mit Terminen, die man auch vor Ort macht. Und jetzt geht es erstmal um Kommunalwahlkampf jetzt auch in den nächsten Wochen. Also ich habe ganz viele Einladungen von vor Ort im ganzen Land zu Fahrradtouren, Pressekonferenzen, Aktionen. Bis Mitte September bin ich da ziemlich viel unterwegs in nächster Zeit.
Mhm. Das heißt, jetzt gerade der Urlaub war noch mal ein bisschen Kraft tanken?
Genau, absolut. Habe ich auch jetzt echt 2 Wochen genossen auf Rügen. Mit
was
vielen,
habt ihr denn
Natur.
So Schönes gemacht? Ich möchte mal hören, was Leute im Urlaub machen.
Also erstmal haben wir echt gechillt. So.
Nice.
Also wirklich, also gar nicht so ewig gepennt, aber so, dass man jetzt keinen Wecker morgen stellt. Und wenn man um 7:30 wach war, war es gut. Und wenn es 8:45 war, war es auch in Ordnung. Dann erstmal ausgiebig gefrühstückt mit ganz leckeren, wir konnten draußen frühstücken, direkt am Meer, weil wir so eine kleine Pension da hatten auf Rügen, wo man dann direkt da wirklich am Wasser saß und erstmal ewig gelesen und Fahrradtouren gemacht, viel Musik gehört, also mit natürlich iPhone und Stöpseln im Ohr, jetzt nicht ständig Nachrichten hören und so weiter, sondern einfach auch mal so Sachen, dass man denkt, hey, das das Album habe ich schon ganz lange nicht mehr gehört oder so. Mhm. Ja. Und dann so ein paar Sachen uns auch angeguckt. Also Rügen ist ja eine ganz große, spannende Insel mit den Kreidefelsen beispielsweise. Ja. Stralsund waren wir einen Tag. Das ist die große Stadt da, bevor man auf die Insel drauf fährt. Eine Stadt mit viel, also das, was der Krieg jedenfalls übrig gelassen hat. Alter Baukultur mit schönen Kirchen. Und ja, also so in der Mischung aus echt faulenzen, mal auf dem Sofa liegen, auch einfach mal wieder eine halbe Stunde einpennen und dann wieder... Ja. Schwimmen gehen draußen und schönen Fahrradtouren und so weiter. Also alles, was gut ist zur Erholung. Keine Termine, keine Verabredungen. Es waren einige Grüne auch auf der Insel, das haben wir mitgekriegt. Das kriegt man über Insta heute mit. Da hätte man auch gut mal sagen können, komm, lass uns mal einen Kaffee trinken gehen. Aber wir haben es einfach nicht gemacht, weil wir, also ich treffe gern Freunde und auch Kollegen, aber die 2 Wochen waren jetzt einfach Urlaub.
Ja, ich glaube, das hast du dir auch verdient und das muss auch mal sein. Einfach nur entspannen und die Arbeit sein lassen.
Genau.
Cool. Genau. Wie bist du überhaupt bei deinen Themenschwerpunkten, bei deiner Arbeit in NRW gelandet? Also war das dann Mobilität und so? War das einfach wegen deiner Fahrradaffinität, die du schon immer hast? Oder wie bist du bei den Schwerpunkten gelandet?
Nee, das war anders. Also es stimmt, ich hatte eine Affinität dazu. Also erstmal über diese ganze Fahrradbiografie, die ich ja hatte auch. Mhm. Und dann war ich ja in Münster und hatte da auch mich auch politisch sozusagen das erste Mal mit Verkehrspolitik beschäftigt, mit dieser Frage dieser Radstation.
Ja.
Ne, also weil selber gerne Fahrrad fahren oder... Wie auch immer. Es gibt auch Leute, die unglaublich gern Bahn fahren, ja? Oder es gibt auch Leute, die gern Auto fahren. Das heißt ja nicht, dass man sich verkehrspolitisch mit Themen beschäftigt. Also wie wird beispielsweise eine Straße geplant oder wie muss man eine Strecke reaktivieren für die Eisenbahn oder so. Das ist ja jetzt eine ganz andere Geschichte. Das hat mich ehrlich gesagt getroffen, so als altes Bild wie die Jungfrau und das Kind sozusagen. Es war so 2010, als ich in den Landtag gekommen bin. Mhm. Ich hatte ja gesagt, dass ich mich so um Hochschulthemen auch da im Landesvorstand schon gekümmert hatte. Und das wollte ich eigentlich auch im Landtag machen. Also so Wissenschaftspolitik. NRW ist ja ein absolutes Studienland. Also wir haben sehr viele Hochschulen, also Fachhochschulen und Universitäten im Land. Auch viele Forschungseinrichtungen. Jülich, das Forschungszentrum, DLF, also die Deutsche Raumfahrtagentur sitzt in Köln. Wir haben die Bertelsmann Stiftung, die ganz viel zur Bildung arbeitet. Also es war ein Themenfeld, wo man auch relativ viel machen können. Jetzt passierte Folgendes bei diesem Wahltag. Wir hatten ein super Ergebnis, habe ich auch eben schon erzählt, mit den 12%. Und auf dem allerletzten Platz kam eine Kollegin, die eigentlich aufhören wollte, die Ruth Seidel, die 10 Jahre Hochschulpolitik im Landtag gemacht hatte und jetzt wirklich auf dem allerletzten Listenplatz noch in den Landtag gekommen ist. Mhm. Und dann natürlich gesagt hat, am Tag nach der Wahl, pass mal auf, Arndt, ich mache natürlich gerne Hochschulpolitik. Ja. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich nochmal dabei bin, aber das mache ich natürlich jetzt weiter. So, dann hatte ich irgendwie kein Thema. Ja?
Schade.
So, und dann ergab sich Folgendes bei der Regierungsbildung, dass ein Kollege aus dem Rheinland, Horst Becker aus dem Rhein-Sieg-Kreis, der die letzten Jahre Verkehrspolitik gemacht hat, der wurde auf einmal Staatssekretär in der Landesregierung. Und dann war die Frage, wer macht denn eine Verkehrspolitik in der Landtagsfraktion? Das muss ja jemanden geben. Und hat jemand überhaupt ein Interesse an diesem Thema? Und dann habe ich natürlich für mich gemerkt, mit dieser ganzen Fahrradgeschichte und überhaupt, dass mir das auch als Thema lag und dass ich da Interesse dran hatte. Wenn mir jetzt jemand gesagt hätte, Arndt, du musst jetzt was auch immer, Gesundheit oder Soziales machen, auch total wichtige Themen, finde ich auch super, wenn das Leute mit Leidenschaft machen. Mein Thema ist es nicht.
Ja.
Ja, und bei Verkehr war es einfach so, dass ich dann gesagt habe, okay, dann arbeite ich mich ein. Und die ersten 1,5 Jahre waren auch wirklich ein echtes Einarbeiten. Mhm. Ne, weil ich von der Fachpolitik, also Bundesverkehrswegeplan, die ganze Frage Radwegebau, die ganze Frage, was läuft infrastrukturell in diesem Land, Luftverkehrskonzept etc., da hatte ich einfach wenig Ahnung von. Mhm. Da habe ich mich wirklich die ersten 1,5 Jahre sehr intensiv ins Thema reingearbeitet und seitdem mache ich das mit absolut Herzblut.
Cool. War das dann wie so ein zweites Selbststudium mehr oder weniger?
Ja, das kann man schon sagen. Also weil, wenn du da politisch mitreden willst und wir haben ja direkt regiert auch ab 2010, dann kannst du da nicht irgendwie so rumpalabern. Also du sitzt ja im Ausschuss, auch mit Fachkollegen von anderen Parteien, die das teilweise 10, 15 Jahre machen.
Ja.
Und dann kannst du nicht irgendwie so mit so 2, 3 Worthülsen. Also du kannst dich mal irgendwo retten. Es ist jetzt nicht so, dass du in jedem Thema bis ins Letzte drin sein musst. Aber es fällt schon ziemlich schnell auf, ob du Ahnung hast und ein Anliegen hast oder ob du einfach da nur sitzt und sozusagen als Hinterbänkler dir die Zeit da vertreibst.
Ja.
Und ich hatte natürlich das Anliegen, dass ich mitreden wollte. Und deswegen habe ich mich da... Also das passt schon. Es ist so eine Art Studium schon gewesen.
Okay.
Sich in das Thema richtig tief einarbeiten, ja.
Und den Grünen beigetreten bist du dann 1990, hast du gesagt, glaube ich.
Ja, 1991. Also nächstes Jahr sind 30 Jahre Grüne.
Mhm.
Ich war vorher schon sozusagen, dass es meine Partei war, dass ich das richtig fand, was die so machten. Also nicht alles, bis heute nicht. Es ist jetzt nicht so, dass ich immer 100% jedes Programm unterschreiben kann. weil ich auch meine eigenen Ansichten natürlich manchmal habe. Aber dass das meine politische Linie war oder Ecke war, das war halt so wirklich so 80er Jahre. Das war eine junge Partei, unkonventionell, locker. Viele Frauen, das fand ich total gut. Mhm. Also dass Frauen direkt mitreden konnten. Das war ja in den 80er Jahren, gab es vielleicht in jeder Partei ein, zwei Frauen. Ja?
Ja.
Das war, ist ja heute zum Glück auch anders. Gab man noch keine Bundeskanzlerin oder irgendwas. Und dann kam Tschernobyl, der große Atomunfall. Mhm. Dann gab es ganz viele Umweltkatastrophen, Meeresverschmutzung. Wir sind immer viel ans Meer gefahren mit meinen Eltern.
Ja.
Dann lagen da tote Robben am Strand. BASF hatte den ganzen Giftmüll da reingekippt. Greenpeace ist da mit den Schiffen rausgefahren und so. Also diese ganzen Themen. Und die Grünen waren halt so die Partei, die dann ganz konsequent gesagt haben, das und das muss passieren. Also Atomkraft, nein, danke. Das war die grüne Antwort. Alle anderen Parteien waren Atomparteien.
Mhm.
Heute auch fast unvorstellbar, ja. Jetzt hat man einen gemeinsamen Atomausstieg vereinbart. Aber damals waren SPD, CDU, FDP waren klar für Atomkraft. Die Grünen waren als einzige dagegen. Und das hat mich überzeugt. Ich fand das sehr konsequent. Und ich habe aber dann für mich gesagt, ich trete erst in eine Partei ein, wenn ich wirklich auch mitarbeite. Also ich wollte jetzt nicht so als Karteileiche, sondern wollte halt auch mit unterstützen. Und dann bei mir vor Ort die Grünen in Floto. Grüne Liste Floto gibt es bis heute, war ich letztes Jahr einer der Redner bei 40 Jahre, bei der 40-Jahresfeier. Und die haben mich jetzt auch zum Wahlkampf eingeladen. Da bin ich jetzt am 21. August auch zu einem Termin beim Kommunalwahlkampf.
Mhm.
Da bin ich dann einfach hingegangen. Und da habe ich von Anfang an mitgearbeitet. Also natürlich erstmal zugehört und dann mal Flyer verteilt und Plakate aufgehängt und was man halt so macht. Ne?
Ja.
Aber als ich halt mitgearbeitet habe, da habe ich gesagt, ich trete auch ein.
Okay, genau. Aber das heißt erstmal so angenähert und erstmal geschaut, ob es passt.
Genau, ja, ja, absolut. Ja. Absolut. Ich wollte, also das, ich habe irgendwie sehr, sehr früh zum Beispiel Greenpeace unterstützt, so mit meinem Taschengeld oder Amnesty International. Da musste ich jetzt auch nicht irgendwie hingehen. Aber bei meiner Partei war ich irgendwie, also da wollte ich jetzt nicht einfach nur so irgendwas unterschreiben und dann für alles in Haftung genommen werden, sondern da wollte ich wirklich dann auch dabei sein, die Leute kennenlernen und dann bin ich auch eingetreten.
Cool. Und apropos kennenlernen, wie hast du eigentlich deinen Mann kennengelernt? Weil der ist ja jetzt auch Grüner, wie kam das denn?
Ja, den habe ich wirklich bei den Grünen kennengelernt.
Cool.
So ein Zufall.
Ja.
Und zwar bei der Grünen Jugend war das. Also ich habe ja schon ein paar Mal jetzt erzählt im Podcast, dass ich die mitgegründet habe, den Landesverband der Grünen Jugend. Und dann war ich aber, also die Altersgrenze bei der Grünen Jugend liegt bei 28.
Mhm.
Bei anderen Parteien ist es ja, oder bei Jugendorganisationen liegt die bei 35.
Mhm.
Das heißt, bei der Grünen Jugend ist man schnell alt.
Ja.
Und dann bin ich da mit 28 sozusagen auch aus diesem Alter raus gewesen. Aber die haben mich noch eingeladen, um Mitgliederversammlungen zu moderieren. So als neutraler, etwas älterer und Mitgründer der ganzen Organisation.
Ja.
Und das war 2001, eine sehr hitzige Veranstaltung. Da ging es nämlich um die Frage, ob die Bundeswehr in Afghanistan nach dem 11. September eingesetzt wird, ja oder nein. Und die Grünen sind ja auch aus der Friedensbewegung gegründet worden, eine pazifistische Partei gewesen. Gerade die Grüne Jugend war immer kritisch gegenüber Militäreinsätzen. Ich selber fand 1999 das militärische Engagement damals im ehemaligen Jugoslawien richtig, politisch richtig. Nach diesem Völkermord ist Srebrenica, das war jetzt ja gerade, war 25 Jahre Srebrenica, wo da Tausende von Menschen ermordet worden sind. Deswegen fand ich es damals richtig, da politisch zu intervenieren. Im Nachhinein fand ich den Afghanistan-Einsatz falsch, würde ich heute sagen. Das war damals bei den Grünen hoch umstritten. Es gab ja eine ganze Reihe von Abgeordneten, Christian Ströbele zum Beispiel, die dagegen waren.
Mhm.
Und wir hatten halt diese grüne Jugendmitgliederversammlung genau zu diesem Thema. Und da saß eben der Sven.
Mhm.
Und schon beim Reinkommen war mir aufgefallen, weil ich den ganz hübsch fand und interessant fand und so weiter. Und wir hatten die Wochen vorher schon gemailt. Da kannte ich ihn aber noch nicht. Da hatte er mich, ich habe ja erzählt, dass ich bei Volker Beck gearbeitet habe im Wahlkreisbüro.
Ja.
Und der Sven war bei den Grünen im Kölner Umland aktiv in Troisdorf und hatte mich angeschrieben als Mitarbeiter, weil sie den Volker Beck zu einer Veranstaltung einladen wollten. Und darüber hatte sich so ein kleiner Mailwechsel ergeben. Das war ganz, er schrieb einfach total nett und ich habe auch immer nett geantwortet. Und dann haben wir eine Vorstellungsrunde gemacht. Ich war ja der Versammlungsleiter und dann sollte jeder sagen, wo er herkommt und wie er heißt. Und dieser hübsche junge Mann, der mir schon beim Reinkommen aufgefallen war, sagte dann auf einmal: Ich bin Sven Lehmann aus Troisdorf.
Ah ja.
Und dann guckte ich und sagte: Du bist Sven Lehmann? Und die Leute sagten: Was ist jetzt los? Ja. Ein paar waren am Lachen. So. Und er so: Ja, wieso? So, weil ich ihn halt namentlich kannte über diese E-Mails.
Genau.
Und den einfach nett fand. Und dann war er mir schon aufgefallen optisch. Und dass jetzt eben Name und Gesicht irgendwie in der Verbindung waren. Da haben wir uns kennengelernt. Und dann hat das aber erst eine ganze Zeit gedauert. Also wir haben uns zwar jetzt nicht sofort lieber auf den ersten Blick und dass da irgendwie wir direkt mal zusammen waren oder so. Vor allem, der Sven hatte damals auch noch eine Freundin.
Ah, okay.
War lange mit einer Frau zusammen.
Ja.
Und das hat sich dann irgendwie über die Wochen und Monate Also wir haben uns dann immer wieder getroffen, auch bei den Grünen und dann auch nochmal gemailt und also heute diese ganzen Sachen mit sozialen Netzwerken gab es ja noch gar nicht. Ne?
Nee, aber E-Mail war ja da
schon. E-Mail war schon da und genau, SMS gab es auch schon und genau, so sind wir zusammengekommen.
Ach schön.
Und das ist jetzt auch 18 Jahre her, also schon eine ganze Zeit.
Und mittlerweile seid ihr auch verheiratet,
oder? Nein, wir sind noch nicht verheiratet.
Ach, nicht?
Nein, ich sage immer schon meinen Mann.
Ja.
Und es ist auch irgendwie, kann nicht mehr lange hin sein. Wir wissen auch, dass wir hier in Charlottenburg heiraten wollen.
Ja. Hier im Schloss?
Nicht hier im Schloss. Es gibt ein ganz, ganz wunderbares Standesamt hier in Charlottenburg. Ja. Ein kleines, hinter dem Charlottenburger Rathaus. Mhm. Und weil wir einfach Berlin mögen und weil wir das auch im kleinen Kreis machen wollen.
Ja.
In Köln wäre es sicherlich so, was auch total okay wäre, weil wir einfach viele Freunde und Bekannte haben und die Grünen natürlich da auch total mögen.
Mhm.
Aber irgendwie so eine Hochzeit mit 200 Leuten vor der Tür, jeder wie er mag.
Ja.
Ich habe auch viele große Hochzeiten schon erlebt von Freunden und war auch immer gerne dabei, aber ich möchte es für mich nicht.
Nee, ist ja auch anstrengend auszurichten.
Absolut. Jetzt auch gerade in diesen Corona-Zeiten ist es eh schwierig. Und das wird uns ja noch lange beschäftigen, glaube ich. Also Corona wird ja nicht in 3 Wochen zu Ende sein.
Nee.
Und deswegen haben wir uns überlegt, Standesamt Charlottenburg, wir müssen jetzt nur mal hingehen und einen Termin ausmachen.
Ach so, cool. Also ist in Planung.
Ist in Planung, absolut, ja.
Ach schön.
Ja.
Genau. Nice. Okay, jetzt haben wir schon eine ganze Weile geplappert. Ich hätte auch noch wirklich, glaube ich, 100.000 weitere Fragen. Aber ich würde einmal sagen, was hast du denn noch an wichtigen Themen, die du noch äußern möchtest unbedingt?
Nein, ich fand es ganz spannend, ganz tollen Austausch, weil es ist ja auch so, dass man sich selber dann ein bisschen reflektiert und nochmal Sachen in Erinnerung kommen etc. Und ich finde, du hast spannende Sachen gefragt. Mir hat es großen Spaß gemacht, auf jeden Fall. Wenn du jetzt noch fragen würdest, was ist das nächste Ziel?
Ja, genau. Wie sehen deine nächsten Ziele aus?
Ja, also wir haben jetzt ja wirklich spannende Jahre vor uns. Beginnt mit der Kommunalwahl jetzt im Herbst. Nächstes Jahr ist Bundestagswahl. Die große Entscheidung. Ich bin absolut sicher, dass wir Grüne nach 16 Jahren Pause wieder in die Bundesregierung müssen, weil es sind so viele Weichenstellungen, die jetzt anstehen, insbesondere auch in der Verkehrspolitik.
Ja.
Wir hatten jetzt ja ganz fürchterliche Verkehrsminister die letzten Jahre. Also
hättest du denn Bock, Minister zu werden?
Auf jeden Fall nicht in der Bundesregierung. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Und ich glaube, da haben wir auch richtig, richtig gute Leute. Ich brenne nur für das Thema total und jetzt mit Scheuer und mit dieser bekloppten Maut und Dobrindt und also da ist einfach so viel, ich finde jetzt auch nicht, dass, überhaupt nicht, damit auch kein falscher Eindruck aufkommt, dass immer CDU-Leute oder CDU-FDP-Leute alles falsch machen. Ich finde zum Beispiel, dass der Jens Spahn eine gute Arbeit macht als Gesundheitsminister.
Ja.
Ich finde, dass die von der Leyen das als EU-Kommissarin ganz gut macht. Ich bin auch jemand, der Merkel durchaus schätzt. Ja. Nur wirklich in der Verkehrspolitik und Scheuer und was da auch schon vorher war an CSU-Ministern, da ist einfach so viel liegen geblieben. Und diese ganze Frage Verkehrswende, da muss so viel kommen, weil die Leute sind auch bereit umzusteigen. Man will ja gar keinem das Auto verbieten.
Mhm.
Es gibt einfach so viele Leute, die Lust haben, eine andere Mobilität. Und ne, wir haben 5 Millionen verkaufte E-Bikes in Deutschland. Die Leute fahren mit den Rollern durch die Stadt etc. Da hat die Bundesregierung nichts für getan.
Mhm.
Ja, und da muss einfach viel passieren. Und dafür braucht es Grüne in der Regierung. Nicht nur wegen diesem Thema, aber das ist jetzt gerade mein Thema.
Ja.
Also wir können jetzt nicht nochmal 4 Jahre warten.
Nee.
Das ist die nächste Bundestagswahl. Und dann haben wir halt das Frühjahr danach Landtagswahl.
Ah, okay.
Und da ist natürlich mein Ziel, mit den Grünen auch zusammen ein starkes Ergebnis zu kriegen und auch NRW wieder mitzugestalten in der Regierung. Definitiv. In welcher Konstellation wird man sehen? Früher haben wir Grünen ja immer nur Rot-Grün gemacht.
Mhm.
Das hat sich ja absolut geändert. Wir sind in 11 Landesregierungen. Wir haben 16 Bundesländer, 11 Landesregierungen. Und es gibt keine Landesregierung, die der anderen gleicht.
Mhm.
Wir haben Rot-Grün in Hamburg. Wir haben Rot-Rot-Grün in Bremen, wir haben Jamaika in Schleswig-Holstein, wir haben, wie nennt sich das, Kenia in Sachsen-Anhalt, obwohl das gibt es auch in Sachsen, in Brandenburg auch. In
Brandenburg,
genau. Ja, doch, stimmt, jetzt habe ich so ein bisschen, also es gibt schon Farbgleiche, aber
genau,
ich sag mal, es ist teilweise echt unterschiedlich und es gibt auch Ampel in Rheinland-Pfalz, also SPD, Grüne und FDP. So, und ich meine, dass man immer sich für eine Regierung entscheiden kann, wenn es inhaltlich stimmt und wenn man sagen kann, wir sind davon überzeugt, dass der Koalitionsvertrag, dass da so viel Grün drin ist, dass wir das unterschreiben können.
Ja.
Und wenn man das mit der CDU hinkriegt, wie in Hessen zum Beispiel, gibt es ja Schwarz-Grün auch, mit starken Grünen, Tarek Al-Wazir als Verkehrsminister zum Beispiel.
Ja.
So, dann macht man Schwarz-Grün und wenn es für Rot-Grün reicht, dann ist Rot-Grün. Mein Ziel ist auf jeden Fall starke Grüne.
Okay, ja, das klingt doch nach einem vernünftigen Ziel. Finde ich auch schön formuliert und mit guten Argumenten belegt. Und was uns noch fehlt für diese Folge ist ein Titel. Schwebt dir denn etwas vor?
Ja, interessant. Also ich habe vor kurzem einen Podcast gemacht mit den Grünen in Enger. Mhm. Auch so eine knappe Stunde. Also ist auch im Kreis Herford, da wo ich herkomme.
Ja.
Ein Ortsverband der Grünen. Und dann haben die sich danach den Titel überlegt.
Aha.
Und das hieß dann oder heißt dann, das gibt es ja jetzt auch anzuhören und gab es auch bei Insta, für besseren Verkehr und Alphaville. Ungewöhnlicher Titel.
Okay.
Gibt es einen Hintergrund zu, dass nämlich Alphaville ist eine Band aus den 80er Jahren kommt,
okay.
Die diese tolle, diese tollen Songs Forever Young zum Beispiel, Big in Japan gemacht haben.
Mhm.
Forever Young kennt ja eigentlich jeder. Und das war meine Lieblingsband, oder ist bis heute, ich höre die immer noch gerne.
Nice.
Und die kamen eben aus Enger. Interessanterweise, aus diesem kleinen Nest kamen,
wow.
kamen diese drei Jungs, haben ja echt Weltkarriere gemacht danach. Und einen der drei kenne ich auch, den Keyboarder, der heute in Berlin lebt. Und dann habe ich davon erzählt. Und dann hieß auf einmal die Folge für besseren Verkehr und Alphaville.
Ja.
Jetzt wäre natürlich die Überlegung, wir könnten ja zum Beispiel Schlosspark und, was wäre noch eine, du könntest ja auch mal überlegen.
Ja, ich denke schon mit.
Oder so mitten im Grünen und, ja. Mitten im Grünen und Batteriewechsel. Das würde passen.
Ja. Oder einfach nur Batteriewechsel mitten im Grünen mit Arndt Glocke.
Ja, Batteriewechsel mitten im Grünen mit Arndt Glocke ist super. Da können wir uns drauf verständigen.
Machen wir doch.
Fände ich super. Ja.
Sehr cool.
Sehr guter Titel.
Okay. Ja, also ansonsten, wie gesagt, ich könnte dir noch 800 Fragen stellen, aber ich glaube,
wir bleiben im Kontakt, wir sind bei Insta im Kontakt. Und,
genau,
ja.
Und wir bleiben so oder so in Kontakt.
Auf jeden Fall.
Und ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit und dass du mir hier diesen schönen Park gezeigt hast.
Gerne, danke und fürs Vorbeikommen.
Sehr gerne, keine Ursache.
Schönen Urlaub dir,
Dankeschön.
Der jetzt ansteht.
Und dir ganz viel Kraft für den Wahlkampf.
Genau, bei mir geht es jetzt wieder los. Ab morgen früh bin ich wieder am Arbeiten.
Okay, dann ja. Viel Spaß dabei und in diesem Sinne würde ich sagen, over and out.
Alles klar.